Heute brauche ich meine beiden Hände, weil heute wollte ich mit beiden Händen euch was erzählen. Erstmal guten Morgen, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Die Johannes ist gerade schon verschwunden, glaube ich, ne? Aber ich finde sie so klasse. Wisst ihr, sie macht hier mit uns Menschen hier Lobpreis zusammen, als ob sie mit Tausenden zusammen wäre irgendwo und Gott anbeten würde und ist total frei und nimmt uns mit vor den Thron Gottes. Schön, dass du heute Morgen hier bist in diesem Gottesdienst. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Matthias Hoffmann, meine Frau Karin, die wird nachher auch zu sehen sein. Und wir kommen, danke schön. Wir kommen immer wieder gerne hier zu euch, in die Ekklesia-Gemeinde. Wisst ihr, was Ekklesia heißt? Was heißt das? Die Gerufenen, die der Vater ruft, jeden Einzelnen im Herzen. Johanna zum Beispiel. Ich habe gerade gesagt, von dir geschwärmt, dass du so toll Lobpreis hier machst mit uns. Und weißt du wirklich, dein Herz ist echt so bei Gott. Das ist einfach, das steckt an, das ist einfach so wunderbar. Ja, und ich möchte dich so ermutigen, ja, mach weiter, weil du guckst nicht auf Menschen, du guckst auf ihn und das ist so toll, wirklich. Ja, und ansonsten, ich könnte jetzt noch von Rosi und Andi schwärmen, von Joel und von vielen anderen, die ich schon kennengelernt habe. Und wenn du heute das erste Mal hier im Gottesdienst bist, wer ist heute das erste Mal hier im Gottesdienst? Sind einige, ja? Hey, schön, dass du da bist. Toll, dass ihr da seid. Und ich weiß, wenn man in so einen freikirchlichen Gottesdienst kommt, das erste Mal denkt man, wo gab es die Drogen am Anfang oder so? Ja. Irgendwie, das ist anders als normalerweise, wenn man in eine Kirche geht, ne, so ganz leise sein, ja, weck Gott nicht auf, so nach dem Motto. Ne? Und, aber hier sind Menschen und das stimmt doch, ne? Hier sind Menschen, die haben erlebt, dass Jesus Christus lebt. Stimmt das? Dass der Tod nicht die letzte Grenze ist. Ja? Und ich glaube, das ist hier die Familie, die den Verlust erlebt hat diese Woche. Hey, mein herzliches Beileid, ich weiß selber, ich habe vor einigen Monaten am Grab von meinem Enkelsohn gestanden und das tut tierisch weh. Und das ist diese Spannung. Auf der einen Seite haben wir einen Schmerz und auf der anderen Seite aber haben wir eine Gewissheit. Wir Christen haben eine Gewissheit, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es ewiges Leben gibt und dass es ein Wiedersehen gibt. Und ich freue mich auf meinen Enkelsohn, der ist schon im Himmel, macht schon Party bei Fati und wir kommen ein bisschen später. Und meine Haare sind da übrigens auch schon, die sind entrückt worden, ja. Also mein Name ist Matthias Hoffmann, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin 65 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder mit mittlerweile 3 und beziehungsweise 4 Enkelkindern und die 5 ist ja schon im Bauch, also es werden immer mehr, sage ich euch. Und ich bin leidenschaftlich Opa, ja, weil das das Tolle ist, wenn man Opa ist, ne, dann darf man die Enkelkinder haben und dann gibt man sie wieder zurück. Es ist immer schön, wenn sie kommen und schön, wenn sie gehen, ja, nein. Aber ich habe noch eine viel größere Leidenschaft, als Opa zu sein. Und als ich heute habe ich noch im Auto WhatsApp geschrieben, Karin ist gefahren. Ich glaube, ich darf nie wieder, wir haben ein neues Auto. Ne? Sie hat gesagt, ich komme nie wieder dran zum Autofahren. Das ist so schön. Und ich habe WhatsApp geschrieben und jemand hat gesagt, ich fahre jetzt nach Bremen, weil ich die Liebe vom Vater gerne weiter fließen lassen möchte. Und die ist durch mein Herz geflossen und ich möchte euch nass machen. Ich möchte es weitergeben, weil ich kann es nicht für mich behalten. Vor 21 Jahren, da war ich am Tiefpunkt meines Lebens. Unsere Ehe war wirklich am Ende. Wir hatten uns verloren. Wir hatten so viel im Reich Gottes gedient, gearbeitet. Jeden Sonntag, jede Woche, jeden Tag in der Gemeinde. Und die Kinder waren klein und das Leben war bunt und so. Und irgendwann haben wir uns ein bisschen verloren. Und dann war die Gemeinde, ne, Rosi, ne? Wie sieht Gemeindeleben aus? Ja? Menschen kommen, Menschen gehen, Menschen gehen, Menschen gehen, Menschen kommen. Ja? So, dass meine kleine Tochter schon am Frühstückstisch saß und sagte, Papi, Mami, werden die Gemeinde auch noch verlassen? Boah. Selbst die Kleine hatte es schon gemerkt, obwohl wir nie zu Hause über Gemeinde, über Menschen gesprochen haben. So, wir wollten, dass die Kinder ein fröhliches Leben haben. Ja, aber wo Menschen sind, gibt es Probleme, oder? Also nicht hier in Bremen. Also ich habe gehört, die Ekklesia-Gemeinde ist die heiligste. Ja, ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Wir kochen alle mit Wasser, oder? Und wir sind alle Menschen. Und es gibt Versagen und Schuld. Und manchmal ist es dann so, wenn du auf Menschen guckst, kannst du richtig verzweifelt werden. Wenn du ein geistlicher Leiter bist, ein Pastor bist und eine Pastete, ne? Also dann kannst du so auf Menschen gucken, das kann dich Mischugge machen, das kann dich richtig verrückt machen. Und dann guckst du noch auf dein eigenes Leben, auf dein eigenes Herzlein, ja, und was ist da alles drin? Wie viele Abgründe gibt es da? Wie viel Schmutz und Sorgen und weiß ich was so. Und da waren wir am Ende unseres Lebens. Gemeinde war am Ende, Ehe war am Ende, wir waren am Ende. Und da kommt Gott. Also wenn du dich heute so in guter Gesellschaft fühlst hier, ne, sagst, ich bin auch irgendwo am Ende, dann kommt Gott. Gott kommt. Er kommt wirklich. Er hat versprochen, immer zu kommen, zu allen Menschen zu kommen, weil er uns so sehr liebt. Gibt es irgendeinen Menschen, der dich liebt? Ich hoffe, du kennst einen Menschen, der dich liebt. Aber weißt du, selbst die Liebe von diesen Menschen ist nichts im Vergleich zu der Liebe, die Gott in seinem Herzen für dich hat. Der Name Jesus heißt Retter, Erlöser. Ja, und wer den Namen Jesus anruft, Jesus, ja, das ist das kürzeste Gebet. Wenn du sagst, Jesus, dann sagst du, ich brauche einen Retter. Das ist wunderbar. Aber das sagt noch nichts über deine Gottesbeziehung. Das sagt nur, dass du einen Retter brauchst. Den brauchen alle Menschen. Aber Jesus ist gekommen und hat uns einen anderen Namen offenbart. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es geht um den Namen des Vaters. Und dieser Name im Hebräischen, Aramäischen heißt es Abba, Papa, Papi, Daddy. Ja, das ist ein sehr vertrauter Name. Du sagst nicht Papa, Daddy zu jemandem, der dich vergewaltigt, oder? Da sagst du der Alte, der Suftkopf, der Blöde, mein Erzeuger. So habe ich schon Menschen von ihren Vater reden hören, der im Alkoholsucht die Kinder vertrimmt hat oder ja, missbraucht wurden, die Kinder missbraucht hat. Ja, so redet man. Aber Gott wird niemals dich missbrauchen. Er wird dich niemals schlagen und vergewaltigen. Irgendwas, was Menschen tun können. Weil er uns so sehr liebt. Darum ist er wirklich unser Abba, unser Papa. Vielleicht, und ich hoffe, du hattest einen guten Papa. Ich hatte einen guten Papa. Aber der Vater im Himmel ist noch besser als mein Papa. Und besser als meine Mama. Er ist der allerbeste Gott. Und weil es so schwer für uns Menschen ist, das zu glauben, hat er uns sein Herz gezeigt. Er hat sich sein Herz rausgerissen. Das ist die bekannteste Bibelstelle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die diesem Jesus Christus vertrauen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also ein Vater kann nur einen Sohn haben. Wenn Gott seinen Sohn gibt, ist er Vater. Und er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt, weiß der Apostel Paulus zu berichten. Ganz nebenbei, das ist noch nicht die Predigt, das ist jetzt nur meine Einleitung. Ne? Meine Predigten sind wie die Güte des Herrn, sie wären ewiglich. Scherz. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Ja, also wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. So ist der Vater wirklich. Wenn du wissen willst, wie der Vater im Himmel ist, zu dir ist, dann schau Jesus an. Dann hör seine Worte. Was hat er gesagt? Niemand, der zu mir kommt, werde ich hinausstoßen, hat er gesagt. Also du kannst kommen, wie du bist. Schuldbeladen, mutig komme ich vor den Thron. Ja, ich kann kommen jederzeit zu dem König aller Könige, zum Herrn aller Herren, zu meinem Papa. Kann ich kommen und er wird mich nicht hinausstoßen. Selbst wenn ich den größten Bockmist gebaut habe. Gerade dann darf ich kommen. Der verlorene Sohn kam von den Schweinen. Hey, wenn du Schweinerei gemacht hast in deinem Leben, du darfst kommen. Seid nicht so begeistert. Ich weiß, die Bremer flippen immer aus. Ja, das ist wie im Weserstadion immer. Ich weiß, es tut mir leid, aber bezügelt euch ein bisschen. Ich komme aus Hannover, wir sind nüchtern. Das Vaterherz Gottes, das ist Jesus. Er liebt uns. Und guck, das ist ein Herz, das in Liebe für dich schlägt. Das ist ein weiches Herz, ein Herz voller Liebe. Als ich den Vater gefragt habe, also ich kann nichts anderes, tut mir leid, Andi und Rosi wissen das, wenn man mich einlädt, ich kann nur den Vater noch predigen, weil der hat mein Leben gerettet. Mitten in dem Zerbruch vor 21 Jahren ist er gekommen, hat gesagt, Matthias, du kennst mich noch gar nicht. Hey, ich war schon Pastor. Wow. Ich war geistgetauft. Wow. Ich habe Zeichen und Wunder erlebt. Wow. Und ich war zerbrochen. Ich war zerbrochen. Gott sei Dank. Weil wenn du zerbrochen bist, dann fließt eine Menge durch dich durch. Und Gott kam und hat gesagt, weißt du, ich möchte, dass du den Rest deines Lebens diese eine Botschaft trägst, mit deinem ganzen Existenz. Nicht nur redest, sondern dass du sie lebst. Du bist die Botschaft auf zwei Beinen. Dass ich ein guter Vater bin, dass ich der allerbeste Vater bin. Und dass meine Kinder, meine Töchter und Söhne meine Prinzen und Prinzessinnen, dass die nach Hause kommen dürfen, an mein Herz. Und dort will ich sie gesund lieben. Dort will ich sie tragen, gesund lieben. Das hat unsere Ehe gerettet. Das hat mein Leben gerettet, das hat unsere Gemeinde revolutioniert damals und seitdem sind wir im intergalaktischen Reisedienst gewesen, jetzt über 20 Jahre und jetzt gehen wir gerade in so eine neu spannende Phase, also nicht, wir werden Rentner, ja, aber das ist nur äußerlich. Innerlich spüren wir, dass was Neues beginnt für uns beide. Süßen, ja, gut. Jetzt komme ich zu der Botschaft. Ich habe dem Vater gefragt, Vater, was möchtest du heute Morgen hier in Bremen sagen? Und dann habe ich nur ein Wort, aber so klar gehört. Heute. Ich sage, wie war es? Heute. Ich sage, Vater, was willst du sagen? Heute. Meine Kinder sind gefangen im Gestern und im Morgen. Sag ihnen, komm und erlebe mich heute. Lebe mit mir heute. Merke, dass ich heute bei dir bin. Und darüber werde ich gerne mit dir nachdenken, nachsinnen über sein Wort und wenn du deine Bibel dabei hast, digital oder analog, dann guck einfach, wie du da rein findest. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Ich lese nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Ihr kennt das alle, wir nennen das immer den Missionsbefehl, aber diese Überschriften, das wisst ihr hoffentlich, die stehen ja nicht in der Bibel drin, ne? Wisst ihr das? Die wurden nachträglich so reingeschrieben für uns so ein bisschen, aber da steht, da steht nicht der Missionsbefehl drin, da stehen diese Worte drin, die hören wir jetzt. Die 11 Jünger, wann waren das 11? Ja, weil Judas war tot, oder? Der Judas hatte sich umgebracht. Da waren nur noch 11. Kam nachher noch ein Reservejünger, der Matthias, dazu. Halleluja. Ich bin der, der auf der Reservebank sitzt. Okay. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. So, jetzt müssten schon die ersten ernsthaften Bibel Kenner fragen, warum Galiläa? Ich habe immer gedacht, Jesus, der ist vom Ölberg in den Himmel gegangen. Habt ihr das auch schon mal gelesen? Da steht nämlich im Lukas-Evangelium drin. Und ich verrate euch mal was. Auf dem Ölberg gibt es einen Berg, der Galiläa heißt. Weil der nämlich in Richtung Galiläa, Norden zeigt. Also nur um mal diese Unklarheit zu beseitigen. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Na, das macht ja Mut. Jesus, der auferstanden ist, da, so wie heute Morgen, und einige zweifeln. Hey, wo seid ihr? Nein, mal bin ich's, mal bist du's, ja. Zweifeln heißt jetzt so oder so denken können. Aber ich denke, die meisten von uns, wenn nicht alle heute, glauben, dass Gott da ist, dass er existent ist. Aber ist er wirklich bei mir? Das ist ein Zweifel. Hat er mich gesehen? Hat er mein Gebet gehört? Da zweifeln wir manchmal. Ja, für die anderen ist es immer leichter zu glauben. Oh ja, aber für einen selber, da fangen die Zweifel an. Und selbst, ich finde es so tröstlich, dass selbst in der Gegenwart des Auferstandenen die Menschen immer noch zweifeln konnten. Er war, wow, Jesus war auferstanden. War mitten unter ihnen und sie zweifeln. Wie kann man nur zweifeln, wenn Jesus da ist? Doch, man kann zweifeln. Man kann sogar wie Thomas sein. Und der hat ja gesagt, wenn ich nicht meine Hände in deine Wundmale lege, ja toll. Woran machst du deinen Glauben fest? Ich frage dich. An den Zeichen und Wundern deines Lebens? Hey, ich sage dir eins. So schnell, wie deine Gefühle wieder davon galoppieren. Du kannst gestern den größten Wunder erlebt haben, wirklich die größten Wunder. Und morgen kannst du der größte Zweifler sein. Stimmt's? Also woran machen wir unseren Glauben fest? Ja, auf Bibel, ich stehe auf dem Wort Gottes. Ja. Ja, toll. Beeindruckend. Aber weißt du, selbst dann, ich war lange Zeit Pastor und Seelsorger und ich habe Menschen bis in den Tod begleiten dürfen. Und selbst bibelfest gestandene Leute haben auf dem Sterbebett zweifeln angefangen. Ist das wirklich alles wahr? Ist das wirklich alles wahr? Weißt du, selbst das Wort alleine, ich befürchte, selbst das kann uns noch nicht mal alleine durchtragen. Da ist nämlich kein Automatismus drin in diesem Wort. Ne? Das passiert nicht automatisch, sondern dieses Wort verbindet sich immer mit Vertrauen, mit einer Beziehung, und zwar mit einem real existenten Jesus. Darum sagt Jesus ja im Johannesevangelium, ich bin das Wort. Ich bin das Wort, ich bin das lebendige Fleisch gewordene Wort, ich bin mitten unter euch. Du wirst mich erleben, du darfst mich sogar anzweifeln. Ja, zweifel mich doch an. Du kannst sagen, der Matthias ist gar nicht da. Ja, hallo, ich komme schon zu dir. du wirst mich schon erleben. Ja? Ich werde mich dir zeigen, weil ich bin real. Genauso real ist Jesus. Wenn du Jesus erfahren willst, wenn du ihn kennenlernen willst, genauso real ist er da. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Hier das Wort Macht, Exousia im Griechischen, heißt aus dem Sein vor Gott. Weißt du, du bekommst nicht Vollmacht, wenn du 40 Tage betest und fastest. Das ist zwar, wow, beeindruckend im Reich Gottes, ja. Oder du bekommst nicht Vollmacht, wenn du Psalm 119 auswendig kannst. 117 geht schneller, sage ich euch. Aber 119 ist sehr, sehr lang, ja. Weißt du, wenn das so wäre, dann würden wir uns wieder Vollmacht verdienen können. Aber Vollmacht, Macht Gottes, kommt aus dem Sein vor Gott. Jesus war mit dem Vater verbunden und das war seine Vollmacht. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Hat er gesagt? Ich kann nichts euch weitersagen, was ich nicht den Vater vorher habe sagen hören. Hat er das gesagt? Alles, was ich tue, habe ich vom Vater und das gebe ich euch weiter. Das ist Vollmacht. Weißt du, manchmal sehen wir jemanden und sagen, boah, hat der einen Glauben. Ja, was für einen Glauben hat der? Ich hoffe, dass er ganz nah bei Gott ist. Das ist Glauben, Vertrauen. Ganz nah bei Jesus sein, ganz nah beim Papa auf dem Schoß sitzen. Das ist ganz nah mit dem Heiligen Geist, jeden Tag seine Stimme hören. Das ist Vollmacht. Und Jesus hat mir jetzt alle Vollmacht gegeben. Ich habe sie alle. Im Himmel und auf Erden. So, und jetzt ist es ja spannend. Wir haben das als Missionsbefehl abgehandelt. Also die Überschrift hat bestimmt ein Deutscher reingeschrieben. Ne? Wir sind so, wir wollen immer gleich einen Handlungsauftrag, eine To-Do-Liste machen. So. Ich hätte es eine andere Überschrift gegeben. Ich würde gerne eine andere Schrift, weil so ist es missverständlich. So, oh, jetzt, ich habe alle Macht und jetzt seid ihr meine Diener, meine Knechte, meine Mägde, meine Sklaven. Jetzt geht mal los und macht mal los. Das entscheidende Wort, im Griechischen kann man das sehr schön sehen, das entscheidende Wort ist hier nicht hingehen und auch nicht taufen und auch nicht lehren. Das sind alles Partizipien, die dranhängen an dem entscheidenden Wort Macht zu Jüngern. Macht zu Menschen, die zu mir gehören. Macht zu meinen Kindern. Macht zu meinen Freunden Menschen. Ja, indem ihr hingeht, natürlich, weil wie sollen die Menschen erfahren? Wir alten Germanen, wir hätten noch nie was erfahren, wenn nicht damals die Jünger losgegangen wären. Israel ist ganz schön weit weg, ich war schon mal da, ja. Wenn die nicht losgegangen wären in alle Welt und die sind sogar bis nach Europa gekommen, bis zu uns alten Germanen. Und wo kommst du her ursprünglich? Indonesien. Oh boah, bis nach Indonesien, Halleluja. Ja, überall sind sie hingegangen und haben das Evangelium verkündet. Also warum? Weil sie wollten Menschen zu Christen machen, zu Mitgliedern einer Kirche. Freunde, das wäre zu wenig. Sie wollten sie zu Freunden Gottes, zu Kindern Gottes machen. Das ist unser Auftrag. Nicht Ekklesia in allen Ehren, ja? Aber das Reich Gottes ist größer als eine Konfession, stimmt's? Wir sind verbunden mit allen, die Jesus lieb haben, auf der ganzen Welt, ja? Amen? So, aber es ist natürlich wichtig, dass man Hausadresse hat, ne? Also schon schön, eine Gemeinde zu haben. Aber nochmal, das macht uns nicht stolz und unabhängig von den anderen, wir brauchen sie alle. Es gibt nur eine Braut, Jesus hat kein Harem. Er hat nur eine Braut. Das ist seine Gemeinde, das sind alle, die zu Jesus gehören. Amen. Amen. Macht sie zu meinen Freunden, zu meinen Jüngern, zu meinen Kindern, indem er hingeht, indem er sie tauft, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann bringt ihnen alles bei, was ich euch mitgeteilt habe. Und jetzt kommt der Hammer. Und, ne, also wenn und steht, dann ist noch nicht was zu Ende. Ne? Und jetzt kommt der letzte Satz und auf den kommt es an. Und siehe, wir hatten letztes Jahr, Hineni, ich bin ein Gott, der dich sieht, im Hebräischen, Hineni, siehe. Im Griechischen steht immer siehe, siehe. Du musst hinschauen. Jesus sagt oft, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das ist genau das. Guckt nochmal hin, hört nochmal her. Jetzt kommt doch die Hauptsache. Deshalb würde ich diesen Abschnitt ganz andere Überschrift geben. Ich bin bei euch. Und siehe, ich bin bei euch. Boah, ihr flippt so aus, es macht so einen Spaß. Der lebendige Gott. Hey, also meine esoterischen Nachbarn, die würden alles Mögliche hergeben. Die geben tausend von Euros aus, um ja irgendwie mit den positiven Energien, Feng Shui, Treng Shui, was ich was, in Verbindung zu kommen. Und wir haben einen Gott, der sagt, ich bin bei euch. Und zwar nicht irgendwann, wenn ihr brav und fromm seid und stubenrein und so, ne, dann komme ich mal zu euch vorbei und gebe euch einen kleinen Streicherle, sondern ich bin bei euch alle Tage. Auch an deinen miesen Tagen? Jawohl. Auch an den Tagen, wo du gesündigt hast? Jawohl. Auch wenn es ans Sterben geht? Jawohl. Alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters, bis ans Ende der Welt. So haben wir Luther, Bibel, aber hier steht, hier geht es um das Ende der Zeiten, bis ans Ende der Zeiten, auch bis in diese Zeitenwende, wie unser Kanzler sagt, ja, bis in diese Zeitenwende, wo die Welt verrückt spielt, wo alles anders ist, hat Gott gesagt, heute bin ich bei dir. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ich habe sie letzte Woche im Internet gelesen und sie gefiel mir so gut, ich muss sie euch weitererzählen. Hoffmanns Erzählung. Ne? Vor über 100 Jahren. Es spielt in Indonesien. Auch, unter anderem. Aber eigentlich Holland. Holland war ja damals Kolonialmacht. Nicht so gut, ne? Aber okay. Also, in Holland, in einer Dorfgemeinde, wird ein Mann Pfarrer. Er kommt dorthin in die Gemeinde, will seine Gemeinde kennenlernen. Und erkundigt sich danach, wer das ärmste Gemeindemitglied in seiner Gemeinde, seiner Kirchengemeinde wäre. Und er sagt, ja, da hinten in dieser alten Hütte, da lebt ein altes Mütterchen. Und die ist so arm, die ist so bettelarm. Wir versorgen sie schon alle irgendwie ein bisschen so, sonst würde die sterben. Ihr Sohn, der ist ein reicher Gouverneur in Indonesien, in unserer Kolonie, aber der kümmert sich anscheinend nicht um die. Denn sie hat nichts zu essen. Also der Pfarrer geht hin zu diesem alten Mütterchen, klopft an die alte Hütte an und wirklich, es riecht schon wie im Schweinestall. Sie kocht die letzten Kartoffelschalen, die verfault sind, im Wasser und macht sich da eine Suppe. Widerlich, der Pfarrer denkt, um Himmels Willen, diese arme Frau. Und was für ein böser Sohn muss das sein, dass der seine Mutter so vernachlässigt, dass sie hier stirbt und er lebt in Saus und Braus in Indonesien. Ja? Also betritt er die Hütte, erkundigt sich nach der Frau. Die Frau ist voller Scham, sie will kaum ihn reinlassen, weil sie schämt ihrer Armut und des Gestankes in ihrem Haus. Aber sie hat wirklich nichts. Im Laufe des Gesprächs kommt der Pfarrer dahin und sagt, ja, aber du hast doch einen Sohn und ich habe gehört, der ist in einer wichtigen Position in Indonesien und ein reicher, wohlhabender Mann. Kümmert er sich nicht um dich? Doch, doch, sagt sie, er schickt mir jeden Monat einen Brief. Aber ich habe keine Augen mehr zum Lesen. Ich weiß gar nicht, was er mir schreibt. Und da sind da immer so kleine grüne Zettelchen dabei. Und er sagt, kannst du mir die zeigen, die Briefe? Und dann holt sie die Briefe hervor und ihr könnt euch nicht vorstellen, da waren Tausende und Tausende von Guldenscheinen, die der Sohn über all die Monate der alten Mutter geschickt hat. Und sie hat es nicht erkannt. Sie lebt in absoluter Armut, obwohl sie im Reichtum hätte leben können, weil der Sohn gut für sie gesorgt hat. Boah, als ich die Geschichte gelesen habe, boah, da habe ich richtig Gotthaut bekommen. Ne? Also Gänsehaut gibt es ja nicht mehr, Gotthaut hier. Ne? Habe ich überall bekommen, weil ich dachte, wow, wie sind wir nicht manchmal genau so? Wir leben in Armut, in geistlicher Armut, obwohl wir im Himmelreich sind. Absolut himmelreich sind, weil wir irgendwie es nicht gebacken bekommen haben, weil wir zu kurzsichtig sind, weil wir nicht mehr lesen können, weil wir nicht erkennen können, das sind nicht grüne Zettelchen, das sind hier Tausende von Guldenscheinen. Wir lesen das im Wort Gottes, dass Gott alle Zeit bei uns ist und wir sagen, wo bist du Gott? Wie oft habe ich das gehört in der Seelsorge? Wo war denn da Gott? Natürlich, als unser kleiner Levi gestorben ist, boah, das tut weh, deine eigene Tochter zu sehen im Leid. Oder der Sohn von einem Freund ist gestorben, boah, das tut weh. Ein anderer Freund, der ist gerade jetzt schwer krank, das tut weh. Aber ist dann unsere erste Frage, Gott, wo bist du, hast du den vergessen? Hey, wenn das unsere Fragen sind, dann offenbart das aber eine Menge davon, wie wenig wir diesen Gott kennen. Wenn es einen gibt, der leidet, mit uns Menschen, mit unseren Krankheiten, mit unseren Verlusten, mit unserem Versagen, dann ist es er, weil er uns so sehr liebt. Weißt du, wir haben Knick in der Optik. Wir haben irgendwas nicht verstanden. Wir haben die Post nicht richtig gelesen. Wir haben die Post nicht richtig gelesen, die er uns schickt Tag für Tag. Und wir sagen, ja, er hat mich vergessen. Wo ist er denn? Er ist da. Alle Tage, hat er gesagt. Nun, Zeit ist so eine komische Sache, ein komisches Phänomen. Ich bin jetzt 65, wie gesagt. Und ich kann dir sagen, in diesen 65 Jahren, ich lebe jetzt mit meiner Frau nicht rückwärtsgewandt, aber wir haben viele Erinnerungsschätze. Wir erinnern uns daran, 40 Jahre gemeinsamer Dienst unterwegs, 50 Jahre darf ich jetzt schon mit Jesus leben, damals als Teenie zum Glauben gekommen und hat durchgehalten bis heute und wird mich bis in den Himmel bringen. Halleluja. Also Teenies, ne? Das ist gut, Jesus sein Leben zu geben. Aber wenn ich an das Phänomen Zeit denke, guck mal, deine Uhr, hast du eine Uhr? Einige haben ja ein Handy, da ist ihre Uhr drin. Wenn ich meine Uhr mal nehme, 5 Minuten beim Zahnarzt kommen mir wie eine Ewigkeit vor. Kennst du das? Aber 5 Minuten im Urlaub, boah, ist der Urlaub schon wieder vorbei? Ja? 5 Minuten mit meiner geliebten und besten Freundin ist wie eine Ewigkeit. So schön. Wir haben es gerade am Wochenende erlebt. Gestern kam unsere Tochter mit der kleinen Enkeltochter vorbei, die wohnt woanders. Und wir hatten nur einen Tag, aber dieser eine Tag war so gefüllt, dass wir gesagt haben, auf der Rückfahrt hier im Auto, hey, es kommt uns vor, als ob wir eine Woche fast zusammen gewesen wären. Also Zeit und Zeit ist ein großer Unterschied. Du kannst Zeit verdödeln, absolut verdödeln. Ne? Es gibt so Zeitfresser, Zeiträuber, also zum Beispiel ich in meiner Generation und PC. Ne? PC. Weißt du, was PC heißt? Panik kommt. mein Sohn, der sagt immer, Papa, das musst du so machen. Und sagt, ja, erklär mir das. Er sagt, weiß ich auch nicht, habe ich ausprobiert. Ich denke immer, ich finde gleich den Selbstzerstörungsknopf an dem Teil. Also bin ich immer sehr vorsichtig. Ja, kennt ihr das? Einige sind ja auch in dieser Silberhaar-Generation. Ja. Okay. Was sind deine Zeiträuber? Die Behörden? Wo du anrufst, ewig Warteschleife, sie werden gleich verbunden. Ja. Oder bei Lidl und Aldi, immer an der falschen Schlange anstellen, kennst du das? Ja? Es gibt so viel Zeiträuber, aber es gibt auch gefüllte Zeit. Ein Augenblick, wirklich ein Augenblick in der Gegenwart Gottes. Ein Augenblick, das muss nicht lang sein, das kann, also mich beeindruckt das nicht, wenn Menschen sagen, sie beten stundenlang. Oder stundenlange Gottesdienste. Ich war in Lateinamerika, da ist es fast so schon Stereotyp. Da musst du einen 3, 4, 5 Stunden langen Gottesdienst haben. Und ich war in manchen Gottesdiensten, habe ich gedacht, also das ist nicht nur mir langweilig, ich glaube Gott auch. Ja? Also das macht es noch nicht aus, dass wir, die Frage ist, ist mir Gott begegnet? Ist Gott zum Zuge gekommen? Konnte er mir etwas sagen? Und das kann mal ganz schnell gehen, das kann mal ganz langsam dauern. Da gibt es kein Schema. Aber es gibt einen Punkt, der immer wieder, er sagt, er will heute kommen, er will heute, jetzt mir begegnen. In 65 Jahren habe ich entdeckt, Zeit und Zeit ist ein Riesenunterschied. Albert Einstein hat ja mal gesagt, Zeit ist relativ. Und er hat sogar etwas festgestellt, dass wenn man reist im Weltall, dann altert man langsamer. Kein Wunder, dass die Millionäre alle ins Weltall wollen. Ne? Jesus lehrt uns beten, Vater, dein Name werde geheiligt. Er möchte uns in eine Dimension hineinbringen, die zeitlos ist, weil der Vater ist ein ewig Vater. Das ist einer seiner Würdetitel im Propheten Jesaja 9, wird gesagt, er ist der ewige Vater. Manchmal denke ich, ja, der Ewigvater hat ewig lange Zeit. Ne? Er lässt sich manchmal ewig lange Zeit gefühlt für uns. Wenn du auf etwas wartest, dann fällt dir das manchmal sehr, sehr schwer. Aber auf einmal können die Dinge sich ändern. Weißt du, pack Gott bitte niemals in eine Box. Ich habe das so oft in meinem Leben gemacht und dachte, so und so muss Gott sein und so heilt Gott und so macht Gott dies und so. Oh Mann, ich kann dir sagen, nach 65 Jahren Erdendasein, nee, mein Gott passt in kein Schema. Mein Gott kann so und so machen. Mein Gott kann schnell oder langsam kommen. Er ist der ewig treue Gott. Jesus, von ihm wird gesagt in Hebräer 13, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Hebräer 13, 8. Jesus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Vielleicht hast du deine Uhr gerade oder dein Handy mal parat. Ich liebe das immer, das gleich praktisch zu machen. Leg mal deine Hand auf deine Uhr oder auf dein Handy. Kannst du es so machen, um das mal zu fühlen? Vater, und jetzt bete ich, dass diese Zeiträume unseres Lebens, unsere Zeit, unsere Stunden, Sekunden, Minuten, Monate, Wochen, Jahre, die du uns gibst, dass sie Zeit in deinen Händen ist. Dass wir sie mit dir erleben. Sei du der Herr darüber. Amen. Im Psalm 31 heißt es, meine Zeiten liegen in deiner Hand. Das haben wir gerade gemacht. Und mach das immer wieder mal. Das ist eine ganz praktische Übung. Also gerade, wenn du bei Lidl und Aldi an der falschen Schlange stehst. Ärger dich nicht eine Viertelstunde, sondern nimm diese Viertelstunde. Leg deine Hand auf deine, unser Vater, meine Zeit ist jetzt in deiner Hand. Hier bin ich. Das ist jetzt geschenkte Zeit. Nicht verschenkte, sondern geschenkte Zeit. Gibt es irgendwas, was du mir sagen möchtest? Weil du bist jetzt hier. Und du liebst mich. Was tun Verliebte? Also als meine Tochter sich verliebt hat, habe ich gefragt, was hast du mit deinem Freund die ganze Zeit gemacht? Ich sage, Papa. Papa. Wir haben rumgehangen. Wir haben gechillt. Ja? Was tun Verliebte? Wenn du verliebt bist, da vergeht die Zeit wie im Nu, oder? Bist du verliebt in Gott? Gott ist verliebt in dich. Das garantiere ich dir. Bin ich verliebt in ihn? Oh, er ist so verliebt in mich. Weißt du, was er sagt? Mein Kind, jetzt schenke ich dir mal Zeit. Und auf einmal bist du im Krankenbett und du denkst, wie? Wie? Ich will aber gesund werden. Hey, Krankheit kommt nicht von Gott. Ganz gewiss nicht. Aber manchmal sagt Gott, du brauchst eine Pause. Und ich habe schon oft erlebt, dass Menschen eine Zeit lang ruhig gestellt wurden. Und mir sind viele Menschen begegnet, wo Gott auf dem Krankenbett oder in Extremsituationen, in Krisen, in Burnout-Zeiten, in Zerbruchszeiten Gott ihnen nahegekommen ist. Ich bin ein Beispiel davon. Mir ist Gott. Das heißt nicht, dass Gott das gut findet. Das ist meistens Plan B. Plan A war ein anderer gewesen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Nee, weiß ich nicht. Nee, ist mir noch nicht begegnet. Ja, weil du nicht da warst, wo du sein solltest. Ja? Okay, jetzt bist du da, wo du bist. Aber können wir miteinander Hand in Hand weitergehen? Weißt du, es gibt nichts, keine Situation in unserem Leben, wo Gott nicht sich verherrlichen könnte. Keine. Keine. Also wenn du gerade in irgendeiner Situation bist, wo du denkst, wie passt das jemals mit Gottes Liebe und Güte zusammen? Du wirst es nicht verstehen, weil seine Wege sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Kannst du das verstehen? Aber er wird kommen, das hat er versprochen. Das kannst du doch verstehen. Er hat es ganz klar gesagt, ich bin bei dir. Ganz nebenbei, wenn du da mal ein Bibelstudium machst für dich, ja, du wirst erstaunt sein, wie oft das in der Bibel steht. Zum Beispiel im Psalm 23, der gehört mir, ne? Der gehört keinem anderen, oder? Psalm 23, wenn du durchs dunkle Tal gehst, sein Steckentab trösten mich, ja, denn du bist bei mir. Also, er kann hier, weil der Psalm mir gehört, hat er es nur mir gesagt, oder? Nein, er gehört auch dir. Schenk ihn dir auch. Du bist bei mir. Hey, wenn das zur Melodie, zum Herzschlag deines Lebens werden könnte. Du bist bei mir, du bist bei mir, du bist bei mir, du bist bei mir. So, jetzt müssen wir noch was zu einem Punkt kommen und da bitte ich jetzt mal die Ordner. Ich habe die Ordner gebeten, dass sie mal jetzt euch ein kleines Geschenk machen. Wundert euch nicht. Ihr kriegt jetzt ein Taschentuch von mir geschenkt. Aber nur ein Papiertaschentuch. Will ich auch nicht zurückhaben, bitte. Brauche ich jetzt gleich für eine prophetische Zeichenhandlung. Also jeder, nehme doch bitte, sei so frei, nimm dir so ein Taschentuch. Ich will nämlich jetzt auf den Punkt kommen, auf den der Vater mich hingewiesen hat, weshalb ich heute Morgen hier bei euch dieses Wort euch sage. Er sagt, hier sind Menschen und du bist gefangen in deinem Gestern oder gefangen in deinem Morgen. Was heißt das? Gefangen in deinem Gestern. Was könnte das sein? Dass wir gefangen sind in Versagen. Oder in dem, was ein Mensch uns angetan hat. Meine Mama hat mich vom Wickeltisch fallen lassen. Deshalb bin ich so schief gewickelt mein ganzes Leben lang. Ich mache das jetzt ein bisschen spaßig. Aber ja, wo fängt es an? In der Ursprungsfamilie, oder? Was war mit deinen irdischen Geschwistern? War das gut? Ich mache immer wieder den Test. Ich frage immer, wer ist der Älteste? Und dann sagen sie alle, hier, ne? Oh, habt ihr schwer gehabt? Ja, ja. Wer ist der Jüngste? Oh, habt ihr schwer gehabt? Ja. Und wer ist Sandwich? Oh, habt ihr schwer? Alle haben schwer. Komisch. Wir sind alle geschädigt. Wir sind alle Opfer. Wer ist Täter? Wer ist Täter? Weißt du, und das Verrückte ist, als Seelsorger sind mir Menschen begegnet, die wirklich echt, also jetzt kein Spaß, die wirklich schlimme Sachen in ihren Ursprungsfamilien erlebt haben. Und dieselben Leute, einer, der mir erzählt hat, wie er das gehasst hat, dass seine Eltern sich haben scheiden lassen und es eine Scheidungsweise war, macht denselben Mist wieder und lässt seine Kinder als Scheidungsweisen zurück. Einer, der mir erzählt hat, meine Mama war Alkoholikerin, die hat sich zu Tode gesoffen. Ja. Und Suchtprobleme in seinem Leben genauso. Hey, wenn du mit Fingern zeigst, zeig ein Finger oder zwei maximal auf die anderen und drei auf dich selber. Ja, wir alle sind Kinder, die einen Vater brauchen. Waisenkinder, die einen Vater brauchen. Was heißt es, gefangen zu sein im Gestern? Schuld? Versagen? Weißt du, jemand war in einer ganz normalen säkularen Therapie und da wurde ihm dieser eine Satz gesagt. Die fand ich genial. Da sollte jeder aufschreiben, ich habe ein gutes Leben. Wisst ihr, was passiert ist? Da sind die Sektkorken aber nur so geflogen, weil als die Leute das aufgeschrieben haben und dann sollten sie das wirklich erzählen und bestätigen, dass sie ein gutes Leben haben, da kam es alles so. Ja, aber wo war dieser scheiß Traumprinz, der nie vorbeigekommen ist? Ja? Ja? Wie viele offene Stellen gibt es im Leben? Oder ich konnte nie, ich bin in der DDR groß geworden, sagt jemand, ja. Ich konnte nie den Beruf ergreifen, den ich ergreifen wollte, weil ich Christ war oder meine Eltern Christen waren. Ja, ich habe nie mein Potenzial ausleben können oder ich bin im falschen Körper oder was ich was wir Menschen alles sagen und empfinden können. Ja, boah, wie viel offene Rechnung gibt es in der Vergangenheit, weil wir empfinden, ja, eigentlich ist mein Leben nicht so optimal gelaufen. Vielleicht nicht total schlecht, ne, aber zu so einem Auto hat es nie gereicht. Und zum eigenen Häuschen auch nicht. Ja, ja. Und schon fängt es an und wir mäkeln rum und sowieso. Und ich sag mal, also nichts hier, ihr lieben Schwestern, aber es ist doch komisch, dass Frauen sich ihres Körpers schämen und Männer ihrer Seele. Das ist doch irgendwas komisch, oder? Für alle, du kannst ein Topmodel sein, du wirst doch irgendwas finden, irgendein Fettpölsterchen, was zu viel. Wie kommen wir auf sowas Blödes? Dass wir uns nicht annehmen können, dass wir nicht ein Ja zu uns finden. Soll ich dir sagen, warum? Weil wir dieses Ja oftmals von Menschen nicht gehört haben. Ja, Junge, ich stehe hinter dir, ich bin, finde ich toll, du bist mein Stolz. So. Wer hat so einen Vater gehabt, der sowas gesagt hat, das hineingesprochen? Oder, hey, du bist mein Augenstern, du bist die schönste Tochter. Wer hat? Ja, und selbst dann kannst du es hören und es kann an dir abperlen wie Wasser an der Fetthaut. Weil dein Herz vielleicht so verbogen ist, gar nicht fähig ist, es aufzunehmen. Hey, so viel Schmerzen sind in der Vergangenheit und du kannst alt werden und mir sind Menschen begegnet in den 80ern, 90ern, die immer noch bitter und verbittert waren über Dinge, die jahrzehntelang zurücklagen. Dann bist du gefangen im Gestern. Aber du kannst auch ein junger Mensch sein und du hast gestern Mist gebaut und kannst dir selber nicht vergeben. Du findest das total blöd, dass du so bist, wie du bist. Bist du auch gefangen? Und wie sieht es aus, im Morgen gefangen zu sein? Oh, Sorgen, 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 Sorgen. Wo sind die Planer unter uns? Du liegst abends im Bett, du kommst gar nicht, fährt nichts mehr runter. Ja? Also, ich weiß selber, ich habe eine lange Zeit unter Schlaflosigkeit gelitten. Und ich weiß warum, weil ich konnte die Dinge nicht aus meinen Händen lassen. Ich habe Gott nicht vertrauen können. Ich habe Menschen nicht vertrauen können. Und ich muss dann an einen Punkt kommen, wo ich kapituliere, wo ich sage, Gott, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Gott sagt, Halleluja, endlich ist er da. Du solltest es nie alleine schaffen. Ich bin bei dir. Das genügt. An jedem Tag, und das musst du jeden Tag, bitte, heute musst du es hören. Das reicht nicht, wenn du es gestern hörst, wie mit dem Manna im Alten Testament. Ja? Wenn du es gestern gesammelt hast, heute ist es verfault. Ja? Du kannst gestern die super mega Predigt gehört haben über heute und du hast ja gesagt und morgen wird es wieder gefragt werden. Lebst du heute in dieser Gewissheit? Hast du heute dein grünes Scheinchen abgegeben? diesen Schatz, ich bin bei dir alle Tage, jeden Tag, auch jetzt? Ja, auch jetzt. Jetzt in dieser Situation? Ja, gerade jetzt bin ich bei dir. Hey, jetzt hast du dein Taschentuch. Ich habe jetzt gar kein, ich habe keins bekommen. Ich habe nur ein benutztes, aber das nehme ich nicht. So, jetzt machen wir bitte was miteinander. Karin, kommst du auch zu mir? Jetzt brauchen wir auch die Unterstützung meiner Frau. So, wir machen jetzt eine prophetische Zeichenhandlung. Weißt du, was prophetische Zeichenhandlung ist? Wir sind Kinder. Und Kinder müssen immer was spielerisch erleben. Ja? Und wir wollen es mit ganzen, man nennt das heute mit allen Sinnen erleben. Ja? So, jetzt legen wir symbolhaft, was immer dich gerade getriggert hat, berührt hat, wo du gemerkt hast, hey, das ist mein, ich bin noch im Gestern oder Morgen oder ich bin vielleicht in beiden gefangen, das will ich ja gar nicht, ich will es dir geben, dann leg es doch mal so in dieses Taschentuch hinein. Merkst du schon, wie schwerer wird? Ja, oh. So. Als ein Zeichen, so, ich gebe es ab. Ich will es nicht alleine tragen. Jetzt schließ mal deine physischen Augen, öffnet die Augen deines Herzens. Und Karin und ich, wir wollen das einfach nochmal beten, ein Segensgebet über uns aussprechen, dass wir das loslassen können, dass wir es beim Vater lassen können, dass wir es am Kreuz von Jesus lassen können. Jesus, wir bringen das jetzt, diese Lasten an dein Kreuz. Oh, da gehört es hin. All die Lasten, meine Lasten aus der Vergangenheit. Alles, was mich noch festhalten will, all mein Versagen, mein Zu-Kurz-Kommen, die Schuld anderer Menschen, die an mir haftet, die mich quälen will, ich bringe das jetzt an dein Kreuz. Und ich bringe dir all die Sorgen vom Morgen, Sorgen, auch die Ängste vielleicht zu sterben oder Ängste vom nächsten Atomkrieg oder irgendwas, was alles so rumgeistert und rumfliegt in der Welt, ich bringe das. Es ist zu groß. Vater, ich bin ein Kind. Du bist der Vater, du bist der Gott, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Ich schaffe das nicht allein und ich will es und muss es nicht alleine tragen. Ich darf es dir geben und ich lege es in deine Hand. Und hier ist es bei dir. Halleluja.
Ja, Vater, und wir danken dir dafür, dass du warst damals dabei, auch das, was ich in deine Hände lege. Und ich brauche deine Hilfe dafür, dass ich loslassen kann, dass ich locker lassen kann, dass ich überhaupt locker lassen kann. Und ich bete, dass du so dein Wort der Freiheit, dass du das in erstens, zweitens, drittens hineinsprichst, dass du mit mir diesen Weg gehst. Ja, vielleicht ist es auch ein Weg des Loslassens. Wir machen das jetzt prophetisch, aber wir wollen deine Stimme hören, wenn du über Sachen nochmal mit mir sprechen willst. Ja. Dann möchte ich dein Wort hören. Dann möchte ich, dass mein Herz offen ist, hinzuhorchen. Was du sagst und mit wie liebevoller Stimme du dein befreiendes Wort hineinsagst, dass du sagst, dir ist vergeben, du bist frei, ich helfe dir, du bist nicht allein.
Amen.
Und du bist nicht allein in der Vergangenheit gewesen, ja. Und ich mache es gut, ich helfe dir. Genauso auch in der Zukunft. Vater, wir legen dir das hin, diese Sorgen, diese Gedanken, diese Räder, die manchmal so in uns ablaufen, diese Triggerpunkte und mach uns das deutlich. Lass uns es sehen, erkennen und lass uns dein Wohlwollen darin hören. Wenn du sagst, da vertraust du mir nicht, du klagst uns nicht an. Amen. Danke, Halleluja. Dass da keine Anklage Halleluja. Von Halleluja. Dir kommt, sondern von dir kommt ein Anstupsen, von dir kommt ein, komm, ich will dir doch helfen. ich bin doch da. Lass locker, vertraue mir. Und wir beten darum, dass du uns diese Herzen des Vertrauens hinein massierst, hinein liebst in unsere Herzen, dass wir lächeln können, wenn du uns berührst, dass wir sagen können, oh danke Vater, dass du mich darauf hinweist, danke Vater, dass du es gut machst, danke, dass du mir hilfst. Danke für jeden Kuss, Halleluja, den du uns gibst.
Halleluja. Amen. Amen. Und jetzt nehmen wir das und jetzt schütteln wir es einfach mal aus. Ne? Alles weg damit. Weg, 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 weg. Vater, alles in den Himmel zu dir, ans Kreuz, Jesus, weg. Und danke, meine Frau ist so weise. Das ist ein Prozess, es ist wirklich ein Prozess. Auch wir machen es jetzt einmal und wie oft machen wir es immer wieder neu? Wenn es kommt, mache ich es neu. Weil nicht gestern, ich lebe nicht gestern. Gott hat mich so geschaffen, ich kann nur im Jetzt leben. Und selbst wenn ich jetzt sage, ist schon Vergangenheit wieder. Also gehe ich den nächsten Schritt. Morgen geht es weiter. Und natürlich gehört die Vergangenheit immer auch zu mir dazu, wie die Zukunft zu mir dazu gehört. Aber Jesus war gestern dabei und er wird morgen dabei sein und ist jetzt bei mir. Dann mein letzter Punkt von der Predigt. Aber behaltet, wir brauchen das gleich noch einmal für eine schöne Sache. In Hebräer 3, Vers 15 heißt es, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann macht euer Herz nicht dicht. Dann verstockt es nicht. Sondern dann öffnet euer Herz. Heute. Gott hat für jeden Tag uns etwas zu sagen. Und das ist der große Unterschied. Wisst ihr, Geschwister, das ist der gewaltige Unterschied zu allen anderen Religionen dieser Welt. Wir denken ja manchmal, weil wir in Europa leben, das ist sehr gottlos, ja, und in Europa glauben viele, viele Menschen nicht mehr an irgendeinen Gott, sondern an Geld und an ihren Erfolg und so. Aber 9 von 10 Menschen, die heute auf dieser Welt leben, und es sind ja 8 Milliarden, ja, kann ich gar nicht denken, ja, 9 von 10 Menschen glauben immer noch mit uns gemeinsam, es gibt etwas Höheres, es gibt eine Gottheit, ein Gott, und die einen nennen ihn Allah und die anderen denken, es ist irgendeine nebulöse spirituelle Energie oder was, aber sie glauben daran mit ganzer Überzeugung, so wie wir mit ganzer Überzeugung glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Woher weiß ich das? Weil er mir begegnet ist. Die auch? Weil er heute Morgen mit mir geredet hat. Daher weiß ich das. Und das ist aber der Unterschied, Geschwister. Die anderen glauben das, weil sie vielleicht hineingeboren wurden in ihre Religion. Weil man dort in dieser Religion, das war ja noch vor 100 Jahren in Deutschland auch so, nur das glauben durfte. Ne? Wenn du nicht vor 100 Jahren, wenn du in einer Freikirche hättest angehören wollen, wärst du in ein Gefängnis geworfen worden. Ich weiß das aus meiner Stadt, da wurden die Ersten, die so einen lebendigen Jesus-Glauben hatten, ins Gefängnis geworfen, weil sie die Kirche verließen, um eine Kirche, um die Gemeinde zu bauen. Ja, verrückt, aber so war es. 9 von 10 Leuten und davon die Hälfte ungefähr sind Menschen, die mit Jesus leben und die andere Hälfte sind viele, viele Menschen in anderen Religionen dieser Welt, die aber sich danach eigentlich sehnen. Die möchten gerne glauben, die haben eine Ahnung darum. Auch viele Menschen, die jetzt in unser Land gekommen sind als Migranten und Gastarbeiter und tralala, sind viele Menschen hierher gekommen, mir sind Moslems begegnet und Buddhisten und was ich was, die anständige Menschen sind, ja. Und die wünschten sich so eine Freundschaft zu ihrem Gott haben zu können. Weil wenn sie beten, da kommt nichts an. Da haben sie keinen Frieden, keine Gewissheit. Da haben sie Gesetze, da haben sie Regeln. Leider gibt es das auch unter Christen. Unter vielen Namenschristen in unserem Land, die beten vielleicht Vater unser, aber da kommt nichts an. Bei ihnen nicht. In ihrem Herzen. Was für ein Vorrecht haben wir. Wir sind Freunde. Wir sind Jünger und Jüngerinnen. Hallo, ich bin Jünger. Ne? Liebe weißhaarige und silberfreunde hier unter uns, ja, entscheidend sind doch nur, ob die Falten nach oben oder nach unten gehen. Ne? Und bei uns gehen sie nach oben, weil wir allen Grund zur Freude haben, weil Gott unsere Freude ist. Ja. Weil uns geht es gut, weil wir einen Gott haben, dem es gut geht. Und das mitten in einer Welt, die so chaotisch ist, ja, geht Gott die Welt irgendwie am Rücken vorbei? Nein. Er leidet mit. Er, Er streckt seine Hände aus. Im Wort Gottes steht, den ganzen Tag steht er da mit ausgestreckten Händen zu einem widerspenstigen Volk und sagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin hier, heute da, erfahrbar. Wer kommt in meine Arme? Wer kommt in meine Arme? Und Jesus breitet seine Arme am Kreuz aus und singt dieses Lied seit Golgatha, seit 2000 Jahren. Wer kommt in meine Arme? Durchbohrte Hände halten mich. Hey, und wir haben das erlebt. Ich habe das erleben dürfen, du auch. Und das ist meine Freude und darum werde ich nie davon schweigen können. Ich werde es weiter erzählen. Ich bin höchst infektiös und das selbst habe Corona überlebt. Aber diese Infektion wird nie vorbeigehen, weil die Liebe des Vaters hat mich entzündet. Er ist das Feuer in mir. Oh Mann, so schön begeistert, hier mit euch gemeinsam vor dem Thron Gottes zu sein. Er ist heute hier. Er ist heute hier. Weißt du, der Name Jesus, habe ich vorhin gesagt, heißt Retter, Helfer, Jeshua im Hebräischen. Und das Erste, was von Jesus im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium gesagt wird, noch bevor sein Name Jesus genannt wird, dass er Immanuel heißen soll. Und damit war die Connection, die Verbindung zum Alten Testament geschaffen. Denn der Messias, Gott mitten unter uns, den Gott senden würde, der wurde schon im Alten Testament angekündigt, hunderte Jahre zuvor als Immanuel. Was heißt Immanuel? Gott mit uns, Gott für uns. Gott hat sich im Alten Testament, im Alten Bund, im Volk Israel offenbart als Yahweh. Wir wussten jahrhundertelang nicht, wie dieser Name ausgesprochen wird. Jehova dachte man, so weil im Hebräischen nur die Konsonanten geschrieben werden und die Vokale gedacht werden, wusste man nicht genau. Jehova, heute die Sprachforschung ist sehr, sehr weit. Yahweh. Was heißt der Name? Ich bin, der ich bin, haben wir immer gedacht. Quatsch. So denkt kein Semit, kein Orientale, denkt philosophisch wie wir Europäer. Die Wurzel dieses Wortes im Hebräischen hat alles eine Wurzel. Kommt von dem Wort Leben. Hai, Lachaim, auf das Leben. Ich lebe für dich und ich lebe für dich. Das ist eine doppelte Äußerung. Im Alten Testament sollte alles auf zweierlei Zeugenmund beruhen. Mindestens. Und Gott selber lebt Zeugnis für sich ab und sagt, ich schwöre dir, ich, der heilige Gott, schwöre dir, ich bin für dich. Ich lebe mit meiner ganzen Existenz für dich. Ich liebe dich. Wenn man es übersetzt. So Yahweh sagt, ich schicke meinen Immanuel und dieser Immanuel ist Yeshua, Jesus. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin gesandt worden von Abba. Merkst du, es ist eine Linie. Jesus, Abba, Immanuel, es ist, wir haben einen Gott mit Israel zusammen, das finde ich wunderbar. Ich liebe Israel, du auch? Ja, tu es, sonst kommst du nicht in den Himmel rein, sage ich dir gleich, ne? Boah, wir lieben Israel. Wir lieben das Volk Gottes. Und es wird durch schwere Zeiten gehen. Ich habe die Bibel gelesen. Es wird durch schwere Zeiten gehen. Die Welt wird es nicht verstehen. Alle werden sich gegen Israel wenden. Steht in der Bibel schon drin? Oh, ich bete, dass unsere Regierung sich nicht gegen sein Volk wendet. Haben wir schon mal gemacht. War nicht gut. Aber wir, die Christen, wir lieben Israel. Er ist unser Bruder. Unser großer Bruder, wir tragen seine alten Klamotten auf so ein bisschen, ja. Aber ja, der braucht auch Jesus. Was für ein Vorrecht, dass wir schon Jesus kennenlernen durften, du und ich. Und dieser Jesus, der sagt, heute bin ich da für dich. Ich will zum, oh Mann, ich muss Schluss machen, ne? Ich erzähle euch noch eine Geschichte zum Schluss. Ich liebe Geschichten. Vielleicht kennt ihr sie auch. Sie steht in einem meiner Lieblingsbücher drin, das Vaterherz Gottes von Floyd McLuhan. Das war das erste Vaterherzbuch, was ich vor 30 Jahren oder so, 40, oh boah, bin ich alt, meine Güte, vor 40 Jahren gelesen habe. Und damals gab es keine Offenbarung darüber, wirklich, im ganzen Leib Jesu nicht. Und dachte, was ist denn das für ein Buch, Gott als Papa anzureden? Und da erzählt er eine Geschichte, findet in nicht in Indonesien, aber in Thailand. Das ist ja schon deine Richtung. Ja? Also in Thailand, in Asien statt. Da war in Bangkok ein Mann, der in der Szene gelandet ist, in der Szene von Drogen, Prostitution. Eigentlich kam er aus einem kleinen Dorf, aus der Umgebung von dieser großen Weltmetropole Bangkok. Aber dort fand er es langweilig. Er war so ein bisschen wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis von Lukas 15, Er sagt, Papa, mir stinkt das hier zu Hause, immer das Gleiche, Langeweile, ich will in die große Stadt. Also macht er sich auf, ging in die große Stadt und erlebte genau dasselbe, was der verlorene Sohn erlebte. Kaum war das Geld verbraucht, kam er auf schiefe Wege, falsche Freunde und landete schließlich in Drogen und Prostitution als Zuhälter und kam in den Knast. Dort im Knast, als er rauskam, ging schlimmer, geht immer, wurde behauptet, er wäre ein Spitzel der Polizei und selbst seine Kumpels aus der Unterwelt wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und als er am Ende war, ganz am Ende, dann ging es ihm so wie dem Sohn in der Geschichte, die Jesus uns erzählt. Auf einmal erinnert er sich daran, ich habe einen Vater. Ich habe einen Vater in diesem Dorf. Und er schrieb diesem Vater und sagte, Vater, ich bin total abgebrannt, habe kein Geld mehr, nichts. Ich liege hier in der Gosse, ich weiß nicht mehr aus, noch ein, darf ich nach Hause kommen? Und damals waren die Kommunikationsmöglichkeiten anders als heute mit Handy und so. Hat er gesagt, also Vater, ich werde kommen mit dem nächsten Zug und wenn ich komme und du hast ein weißes Tuch im Baum gehängt, dann werde ich wissen, dass ich kommen darf. Und als der Zug einfuhr, wollte der junge Mann die Augen gar nicht aufmachen. Er hat einem anderen Mitreisenden seine Geschichte erzählt und hat gesagt, kannst du für mich hingucken? Und dann sagt er, mach die Augen auf, junger Mann. Sieh, was dort passiert. Und jetzt brauche ich euren vollen Einsatz. Holt mal eure Taschentücher raus. Weil da stand einer und der winkte mit seinem weißen Tuch. Und nicht, da war nicht nur ein Tuch, da waren Dutzende, da waren Hunderte, Tausende Tücher, die winkten ihm entgegen. Du darfst nach Hause kommen, du darfst nach Hause kommen. Und so will ich dir das, guck dir das mal an. So winkt der Vater dir heute entgegen, sagt, du darfst nach Hause kommen. Ich warte auf dich, ich bin für dich da. So, und jetzt darfst du es nehmen und in die Hosentasche tun. Und ich würde gerne nochmal, mit Karin kommst du mal, euch nochmal segnen, dass wir in diesem Geist, in diesem Spirit leben. Heute, heute ist Gott da für mich. Bitte vergiss das nicht, heute ist er da.
Ja, Vater, und so dieses Bild, wie wir jetzt gewunken haben, ja, das wirkt manchmal so kindlich oder so, aber du winkst uns so zu. Du winkst uns jeden Tag so zu. Du bist begeistert. Du bist begeistert über jeden von uns, der kommt. Und dein Herz ist offen, deine Arme sind ausgebreitet und du bist heute für uns da und empfängst uns mit einem Lächeln. Und Vater, lass doch diese Worte, die wir vielleicht schon so oft gehört haben, lass die neu in uns Leben auslösen. Lass die neu in uns irgendwie uns aufspringen lassen und ja, zu sagen, ja, Vater, du, deine Liebe ist Wirklichkeit, deine Liebe ist erfahrbar. Und wir beten, und ich will beten darum, dass du uns hineinnimmst, ganz neu in diese Nähe, in dass wir fühlen, sehen, schmecken und glauben und vertrauen können, dass du ein Gott bist, der unser Zuhause ist, der uns in diese neue Lebensatmosphäre der Liebe, des Angenommenseins hineinnimmt und der sagt, dich, mein Kind, dich habe ich ganz besonders lieb. Ja.
Vater, und jetzt vielleicht magst du mal deine Hand persönlich auf dein Herz legen, Bruder, Schwester. Jetzt segne ich jedes Herz hier mit dieser tiefen Gewissheit. Mein Papa im Himmel sagt mir, ich bin bei dir. Das soll mit dir gehen, in deinen Alltag hinein, in jeden neuen Tag hinein. Dort, wo du lebst, in deinem Zuhause, da, wo du arbeitest. Ich bin bei dir. Ich versiegel dich damit, mit dieser Gewissheit im Heiligen Geist. Er ist bei dir und du bist nie allein. Und egal, was vor dir steht, wie groß der Berg auch sein mag, der vor dir steht, der hinter dir steht, der bei dir steht, der an deiner Seite ist, ist immer größer. Er ist immer größer. Er ist dein Immanuel, er ist dein Jeshua, er ist dein Abba, er ist dein Yahweh. Er ist der Gott, der für dich ist und der für dich ist und der bei dir ist. Sei damit gesegnet. Amen. Amen. Hey, danke schön.